Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen. Wie gehen wir heutzutage mit Erinnerungen an die Shoah um? Welchen Stellenwert haben Mahnmale und Gedenkveranstaltungen? Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass es immer weniger direkte Zeuginnen und Zeugen gibt. Mittlerweile bestimmen die nachfolgenden Generationen die Debatten. Und mit diesen Stimmen schauen wir auch heute in eines der wichtigsten Archive und zum Jahrestag des Pogroms ins rumänische Jasch. Am 29. Juni 1941 kam es in der ostrumänischen Großstadt Jasch zu einem Pogrom an der jüdischen Bevölkerung. Schätzungsweise 15.000 Menschen wurden hierbei ermordet. Diese Gewalttat gilt als Auftakt der Shoah in Rumänien, ausgeführt von deutschen und auch rumänischen Menschen, wie der faschistischen Eisernen Garde. Lange Zeit wollte man dieses Kapitel dort unter den Teppich kehren, doch in den vergangenen 10 bis 12 Jahren hat man sich der eigenen Erinnerungskultur in Rumänien stärker geöffnet. Von einer Aufarbeitung, die auch von der breiten Gesellschaft akzeptiert wird, kann man jedoch immer noch nicht sprechen. Carsten Dippel über das Pogrom von Jasch.
Es ist der Sommer der Fliegen, dieser Juni 41. Sie sitzen überall, auf dem Kuchen, den Decken, in jeder Ritze. Wer sich nicht bewegt, dem kriechen sie in die Augen, schwirren um den trockenen Mund. Sie laben sich an der menschlichen Schwäche in dieser stechenden Hitze, die alles niederdrückt in diesem Sommer, dessen Dunst bald nach Tod und Verderben riechen wird.
Bukarest, mehr als 6 Jahrzehnte später. Ein besonders heißer Tag. Die Klimaanlagen hecheln nervös. An den Straßenecken sitzen Melonenverkäufer. Alles ein wenig verstaubt, aber in schierem Überfluss. Inmitten dieses Trubels, in einer einfachen Neubauwohnung, empfängt uns Lucia Wald. Sie ist, damals im August 2007, über 80 Jahre alt. Eine Dame in feiner Bluse mit schlohweißem Haar. Und sie beginnt zu erzählen von dem, was sie im Juni 1941 in ihrer Heimatstadt Jasch erleben musste.
Wir versteckten uns in einem Keller vis-à-vis des Polizeihauptquartiers. Dann hörte ich, wie sie anfingen zu schießen.
Lucia, die eigentlich Lea heißt, ist 17 Jahre alt, als sich ihr Leben schlagartig verändert. Die Wehrmacht hatte, gemeinsam mit rumänischen Hilfsverbänden, wenige Tage zuvor die Sowjetunion überfallen. Nun bricht sich der ganze Hass nationalistischer Rumänen gegen ihre jüdischen Nachbarn Bahn. In den Morgenstunden des 29. Juni, dem Schwarzen Sonntag, werden in der ehrwürdigen Universitätsstadt Jasch Straßen abgesperrt. Rumänische Polizisten und Soldaten treiben die Juden der Stadt auf dem großen Platz vor der Präfektur zusammen. Gegenüber wohnt Lucia Wald mit ihrer Familie, die sich dank der Hilfe von Nachbarn im Keller verstecken kann. Draußen flehen Menschen um ihr Leben, Soldaten brüllen, Schüsse peitschen durch die Luft.
Kommando, Feuer, kaputt, Mitralliere, Feuer, kaputt. Das Ordinelle auf Vorseite der Nemz, Massakro auf der Romani.
Die Deutschen gaben den Befehl, aber geschossen haben die Rumänen.
Das geht den ganzen Tag, bis es dunkel wird. Lucia Wald harrt mit ihren Geschwistern und der Mutter im Keller aus. Sie haben Angst. Tausende werden an diesem Sonntag im Beisein deutscher Einheiten von rumänischen Polizisten und Soldaten erschossen. Manche Juden werden von ihren Nachbarn aus den Häusern gezerrt, beraubt und erschlagen. Die Leichen bleiben in den Straßen liegen. Überall fließt Blut. Schätzungsweise 15.000 Jüdinnen und Juden werden an diesem und den Folgetagen ermordet. Diesen schrecklichen Junimorgen erlebt als kleines Kind auch die Großmutter von Shaul Bustan.
Die Mutter hat versucht, die 3 Kinder zu verstecken hinter dem Bett und sie lag im Bett einfach und dann aber die Wehrmachtssoldat hat sie erschossen.
Der in Israel aufgewachsene Musiker Shaul Bustan, dessen einer Familienteil aus dem Iran stammt und der andere aus Rumänien, lebt heute in Flensburg. Er hat viel zu dieser Familiengeschichte recherchiert.
Die Kinder waren... Ja, sie erzählen, dass sie waren da sehr lang. Ob es war jetzt nur eine halbe Stunde oder 4 Tage, weiß man nicht. Und dann kam die Tante und hat sie die Kinder sofort geholt und versteckt.
Jener 29. Juni ist nur der Anfang. Am nächsten Morgen, so erinnert sich Lutscher Wald, klopft ein deutscher Offizier an die Tür. Den Vater und den Bruder nehmen sie mit.
Wir dachten, wir sehen sie nie wieder. Tatsächlich nahmen sie sie mit, um die Leichen unserer jüdischen Brüder, die Toten, auf der Straße einzusammeln.
Das Schlimmste steht den Überlebenden des Massakers noch bevor.
Als sie die schweren Holztüren der Viehwaggons öffnen, fallen sie heraus, einer nach dem anderen, halbtot oder schon beinahe am Verwesen, stinkende Leiber, kleine Kinder, Jungen, Männer. Quer durchs Land sind sie zuvor gefahren worden, tagelang, mit verschlossenen Türen, ohne Wasser, bei sengender Hitze, ohne Ziel, einfach so, kreuz und quer. Allein dafür, dass ihre Insassen einen möglichst qualvollen Tod sterben.
Etwa 2000 Menschen werden in Viehwaggons gesperrt. Die meisten sterben qualvoll in diesen berüchtigten Trinuri le Morti, den Todeszügen. Das Pogrom von Jasch bildet den Auftakt für den Mord an mindestens 250.000 rumänischen Jüdinnen und Juden, begangen von SS-Einsatzgruppen und ihren rumänischen Verbündeten im Rahmen des Barbarossa genannten Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion. Die meisten Opfer kamen aus der damals zu Rumänien gehörenden Bukowina und Bessarabien, Gebiete mit einst großen jüdischen Gemeinden. Sie wurden fast alle nach Transnistrien deportiert, in Lager gesperrt, zur Zwangsarbeit verpflichtet. Tausende wurden erschossen oder einfach erschlagen, ihre Leichen verbrannt und irgendwo in der Weite verscharrt. Shaul Bustans Urgroßvater hat den Todeszug von Jasch überlebt.
Er hat jetzt ja irgendwie ein Loch gefunden im Zug und konnte ein bisschen einatmen und hat dann einfach Glück gehabt und hat jetzt diesen Zug überlebt und dann war im Camp, also in Arbeitslager, und da hat er auch verletzt, hatte seine Augen verloren und seine halb vor Kopf auch, aber irgendwie hat er doch das überlebt.
Bustans Urgroßvater fand seine Kinder, die das Pogrom überlebt hatten, später in einem Heim wieder. Auch Lutscher Wald hat das Pogrom von Jasch, diese grauenvollen Tage im Juni 1941, überlebt. Ihr Neffe berichtete später als Überlebender vom Todeszug. Der Onkel hatte diese Höllenfahrt nicht überstanden. Rumäniens Diktator Ion Antonescu, verantwortlich für das Massaker von Jasch, hatte 1943, nach der Niederlage von Stalingrad, die Seiten gewechselt, was für manche der noch im Kernland existierenden Gemeinden die Rettung bedeutete. Zugleich aber auch ein Grund für viele Rumänen bis heute ist, jegliche Verantwortung für die begangenen Verbrechen abzustreiten. In einem Interview sagte Lutscher Wald:
Ich verstehe nicht, wie jemand aus der christlichen Liturgie kommen und dann seinen Nächsten töten kann. Ich glaube, es war damals eine Art Kollektivpsychose, weil es nicht zu erklären ist, wie sie auf uns Menschen, die bis dahin friedliche Nachbarn waren, zugestürzt sind. Es tut mir leid, dass die Rumänen das so spät akzeptiert und das Pogrom anerkannt haben. Warum wollten sie es nicht zugeben? Wir sind auch Rumänen. Wir haben zwei Herzen, zwei Seelen. Einerseits sind wir Juden, andererseits sind wir Rumänen.
Eine kleine Synagoge in Bukarest dient heute als Museum. Dort wird an die Geschichte der Todeszüge, an das Pogrom von Jasch und die Shoah in Rumänien erinnert. Umrahmt von Hochhäusern, die zu Ceausescu-Zeiten errichtet wurden, ist diese Synagoge jedoch nur schwer zu finden. Im offiziellen Gedenken hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Doch noch immer tragen manche Straßen in Rumänien den Namen Ion Antonescu, sind Schulen nach Persönlichkeiten benannt, die als Antisemiten in der Zwischenkriegszeit agitierten, wie der Dichter und Politiker Octavian Goga. In Jasch erinnert seit 2011 immerhin ein Mahnmal an das Pogrom.
Es brennt, Liederlach, es brennt.
Vor dem Krieg lebten gut 800.000 jüdische Menschen im damaligen Rumänien. Allein in Jasch machten sie mit 50.000 die Hälfte der Bevölkerung aus. Es gab 130 Synagogen in der Stadt. Heute sind die jüdischen Gemeinden in Rumänien denkbar klein. Landesweit sind es gerade noch etwa 7.000 Mitglieder, die meisten davon in Bukarest. Die massive Auswanderung, vor allem nach Israel, setzte schon bald nach der Etablierung des kommunistischen Regimes ein. Das verstärkte sich später noch durch die katastrophale Lage unter Diktator Ceausescu. Lucia Wald ist geblieben. Sie lebte seit 1944 in Bukarest, hat Sprachen studiert, wurde eine auch international hochgeschätzte Professorin für Linguistik. Für das in ihrer Zeit notorisch antisemitisch geprägte Rumänien keine Selbstverständlichkeit. Als wir Lucia Wald 2007 besuchten, war sie eine der letzten Überlebenden, eine der letzten Zeitzeuginnen des Pogroms von Jasch. Aus ihren Augen sprach keine Verbitterung. Sie sagte später in einem Interview:
Ich hoffe, dass diese schrecklichen Zeiten nie wieder passieren. Ich hoffe, wir können uns erinnern und uns für alles entschuldigen, was zwischen uns schiefgelaufen ist. Ich erinnere mich stundenlang an alles, was passiert ist. Aber sich zu erinnern ist eine Sache. Vergebung ist etwas ganz anderes.
Im Jahr 2018 ist Lucia Wald hochbetagt gestorben.
Jüdische Menschen, die nach dem Krieg Angehörige suchten, wandten sich meist an den internationalen Suchdienst im hessischen Bad Arolsen. Der ITS, wie er aufgrund seines englischen Namens International Tracing Service abgekürzt genannt wird, ist sogar seit 9 Jahren im UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen. Denn hier wurden nach den Schicksalen der vermissten Familienangehörigen geforscht, Infos weitergegeben und Schicksale archiviert. Und das bis heute. Daniela Remus stellt Ihnen das Arolsen Archive vor.
In einer schmucklosen Halle im Gewerbegebiet der kleinen nordhessischen Stadt Bad Arolsen stehen sie dicht an dicht. Graue, hohe Regale mit einer schier unfassbaren Menge an Dokumenten, erklärt Dr. Anke Münster von den Arolsen Archives.
Alle der Kerndokumente, also das ist ein Bestand von 30 Millionen Dokumenten, befindet sich jetzt tatsächlich hier. Hinzu kommt die zentrale Namenkartei, hier jetzt in der neuen Verpackung, also auch nochmal diese über 50 Millionen Karteikarten, auch das befindet sich alles hier.
Die zentrale Namenkartei mit über 50 Millionen Karteikarten, alle handbeschrieben, enthält Informationen von ungefähr 17,5 Millionen Menschen. Durch den Zweiten Weltkrieg und die menschenverachtende Politik der Nationalsozialisten waren Millionen von Verfolgten, Deportierten und Verschleppten heimatlos geworden. Die Überlebenden suchten nach der Befreiung nach vermissten Eltern, Kindern, Geschwistern, nach Tanten und Onkeln. So fragt beispielsweise eine jüdische Mutter 1948 in einem Brief nach dem Verbleib ihrer Tochter.
Man hat mir mein einziges Kind, ein 6-jähriges Mädchen, im Jahre 1944 durch die Deutschen weggeschleppt. Und ich weiß nur so viel, dass das Kind sich im Lager Birkenau befunden haben soll.
Und ein Ehemann und Vater schreibt im November 1945:
Ich habe auf vielerlei Weise versucht, meine Frau und meine Tochter zu finden, ohne Ergebnis. Ich selbst habe sie am 5.9.1939 zum letzten Mal gesehen.
Überlebende Jüdinnen und Juden forschten nach ihren Familienangehörigen, ukrainische Eltern nach ihren als Zwangsarbeiter verschleppten Söhnen, französische Ehefrauen nach ihren verschollenen Ehemännern. In der zentralen Namenkartei sind ihre Namen gesammelt, mit Notizen, Vermerken und Querverweisen.
Jede Karte ein Name, und wenn man sich das vorstellt in der Menge, also das ist gigantisch.
Die Namen sind bis heute ein großer Schatz. Noch viele Jahrzehnte nach dem Krieg fanden hier Holocaust-Überlebende und ihre Nachfahren Verwandte in aller Welt. Jahrzehntelang konnten ausschließlich die Mitarbeiter die Akten einsehen. Das hat sich vor allem durch die Arbeit von Florian Azoulay geändert, die das Archiv seit 2016 leitet. Mit interaktiven Projekten wie Every Name Counts, jeder Name zählt, ist es ihr gelungen, Zehntausende von Freiwilligen dazu zu bringen, Millionen von Dokumenten zu digitalisieren und damit auch eine zeitgemäßere Form der Erinnerung zu etablieren.
Wenn wir keine Stimme finden, keinen Dialog einfach aufbauen und nicht die Wege finden, diese Geschichte zu vermitteln, dann wird sie sowieso vergessen. Und unser Auftrag, glaube ich, ist es, diese Generation die Mittel zu geben, die Ressourcen zu geben, damit sie auch für sich selbst entscheiden, wer bin ich, was mache ich mit meiner Identität, mit meiner sehr komplexen Identität und wofür stehe ich in der Gesellschaft.
Um diese Generation angemessen anzusprechen, sind die Arolsen Archives mit ihren interaktiven Bildungsprojekten dort zu finden, wo sie viele junge Menschen aufhalten. Auf Instagram, YouTube, Twitter oder Facebook. Denn die Zeitzeugen werden schon sehr bald fehlen. Deshalb sei die aktive Beschäftigung mit der Geschichte, beispielsweise mit den Biografien einzelner Menschen, eine wirkungsvolle Form zu lernen und zu erinnern, so die Direktorin der Arolsen Archives.
Die informative Webseite der Arolsen Archives finden Sie unter arolsen-archives.org oder geben Sie einfach Arolsen Archiv in die Suchmaschine Ihres Vertrauens ein und folgen den Links. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Good Shabbos und ein schönes Wochenende.